Letzte Session des Abends, da war für manche der Ruf des Bieres oben in der Ausstellungsarena wohl schon zu groß. Alle, die hierher gefunden haben, schön, dass sie nochmal da sind. Manche haben das Bier mitgenommen. Das ist natürlich taktisch clever. Also für alle anderen, die hier jetzt noch eine spannende Session zum Abschluss des ersten Tages unseres Technical Summits miterleben wollen, ist natürlich dann ab 19 Uhr oben auch für Getränke jeglicher Form, ob alkoholisch oder nicht alkoholisch, gesorgt. Ich habe es vorher schon mal bei der vorherigen Session angesprochen. Jetzt habe ich es nochmal live mitgenommen, nachdem nämlich mein Handy tatsächlich auch, beziehungsweise der Akku des Telefons, den Geist aufgegeben hat. Also für alle, die Feedback abgeben zur Veranstaltung selbst, ob im Rahmen der App oder auf traditionellem Wege, Feedback-Flyer am Media-Lesson-Stand vorbeischauen und sich gleichzeitig noch so ein Akku-Pack sichern. Die sind auch schon vorgeladen, zumindest teilweise. Also bei mir funktioniert es, kann ich nur empfehlen. Sehen auch richtig gut aus und man hat auch gleichzeitig eine neue Telefonhalterung, weil das Ding nämlich per Saugnäpfe einfach hinten am Telefon hebt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen und beim Thema Media Lesson, an deren Stand es gibt, da sind wir auch schon beim Thema hier. Philipp Bauknecht ist hier mit mir auf der Bühne und wird Ihnen jetzt etwas zum Thema Windows App Sideloading erzählen in der nächsten Stunde. Sehr, sehr spannendes Thema. Philipp ist MVP, auch schon 2 Jahre jetzt, für Consumer Apps. Ist das
Windows
richtig?
Platform
Windows
Development.
Plattform, ja, also
Apps.
für Apps, sagen wir mal für Apps, ist also ausgewiesener Experte auf diesem Bereich und wird das jetzt auch in Form von seinem Vortrag in der nächsten Stunde Ihnen unter Beweis stellen. Ansonsten bei Fragen gerne auf ihn direkt dann im Anschluss nochmal zugehen, beziehungsweise bei unserer Ask the Experts Corner vorbeischauen oder eben am Media Lesson Stand. Da kann man gleich zwei Dinge mit einer Klappe schlagen. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und auf in die letzte Runde des heutigen Tages. Morgen geht es dann um 9 mit der Keynote von John Schubczuk weiter. Viel Spaß.
Danke, Nico. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ich A, ein paar Leute den Bier streitig machen konnte und B, vor allem den Windows 10 Vortrag, der jetzt ja parallel läuft. Das freut mich ganz besonders, dass doch ein paar hierher gefunden haben. Unser Thema heute, die wichtigsten Fragen zum Thema Windows App Sideloading. Mein Name ist Philipp Bauknecht, bin, wie schon gesagt, von Media Lesson und Windows Platform Dev MVP. Ich muss gestehen, als ich das Thema vorgeschlagen bekommen habe vom Daniel, hatte ich erst gemischte Gefühle, weil ich mich seit 2 Jahren in Form von der App-Entwicklung immer mal wieder damit auseinandergesetzt habe, mich immer mal wieder geärgert habe oder frustriert war oder irgendwas nicht verstanden habe. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist eine wunderbare Herausforderung, das jetzt endlich mal von Grund auf mal aufzubereiten. Denn mein Eindruck war und ist, wenn man sich die Dokumentation zu dem Thema durchliest und die Blogbeiträge, die es gibt, dass es entweder relativ unvollständig und nicht ganz klar kommuniziert ist. Was ist denn wirklich der Schritt-für-Schritt-Prozess, wenn ich jetzt einfach eine App auf ein Gerät drauf bekommen will? Und zwar nicht mit Entwicklerzertifikat und in einem Monat funktioniert die nicht mehr, sondern ich möchte die da drauf bekommen und da soll die bleiben und produktiv genutzt werden können. Und ich würde vielleicht auch gerne nicht das große Intune-Paket erstmal kaufen, sondern ich will einfach als Entwickler eine App auf ein Gerät drauf bekommen. Und das soll funktionieren. Und das wird auch das Thema der nächsten Stunde sein. Schauen wir uns kurz die Agenda an. Ich möchte kurz ein paar Minuten darüber reden, wie denn der Stand ist beim Thema Enterprise App Deployment oder Sideloading in Bezug auf Universal. Wir haben ja seit Windows 8.1 und Windows Phone 8.1 das Thema Universal Apps, das heißt, wir haben eine gemeinsame Laufzeitumgebung, die Windows Runtime für beide Plattformen. Die Frage ist, wie sieht es denn beim Deployment aus? Wie Universal sind wir da schon? Ein bisschen über die Voraussetzungen reden, die sind noch nicht ganz Universal, kann ich jetzt schon sagen. Also, was brauche ich denn in der Vorbereitung, bevor ich eine App zum ersten Mal signieren und auf dem Gerät ausrollen kann? Dann schauen wir uns Schritt für Schritt den Workflow an. Von der Entwicklung über das Testen, übers Bauen, übers Ausrollen, übers Managen der App mit einer großen Live-Demo und am Schluss noch eine kleine Zusammenfassung. Und das hoffentlich in unter einer Stunde. Ja, Universal. Ich habe hier mal zwei Icons eingeführt, die tauchen auf den nächsten Folien immer mal wieder auf, die so ein bisschen zeigen sollen, wo wir schon Universal sind, wo es noch Deltas gibt. Der grundsätzliche Workflow und die Funktionen, die uns zur Verfügung stehen für das Thema Sideloading, die sind schon Universal, das kann man sagen. Also der Prozess ist ein relativ ähnlicher, die Voraussetzungen sind relativ ähnlich und das Doing ist auch ähnlich. Dummerweise gibt es dann in der tatsächlichen Umsetzung, wenn ich meine Zertifikate erstelle, wo ich die herbekomme, wie ich das Gerät bespielen kann, dann doch noch ein paar Unterschiede. Das ist noch nicht ganz converged, wie die Microsofties sagen würden. Da hoffen wir drauf, dass das im Rahmen von Windows 10 passieren wird. Das schauen wir uns jetzt aber gleich an. Also einheitliches Konzept, bisschen unterschiedliche Umsetzung. Auf den amerikanischen Folien wird immer von Different Mechanics geredet. Das klingt noch ein bisschen eleganter dafür, dass es noch ein paar Unterschiede gibt. Aber so ist es im Moment. Also was sind die Voraussetzungen? Was muss ich alles tun, bevor ich sideloaden kann? Schauen wir uns erst die Windows-Seite an. Ich brauche ein Zertifikat. Das brauche ich grundsätzlich. Wenn ich Apps verteilen will, egal über den Store oder privat, oder über Sideloading, brauche ich ein Zertifikat. Mit diesem Zertifikat wird das Paket signiert und damit seine Unversehrtheit garantiert. Und dieses Zertifikat im Fall von Windows ist das relativ simpel, das kann ich mir selber ausstellen. Also ja, ich kann ein Symantec-Zertifikat dafür verwenden, wenn ich Lust habe. Ich kann auch ein Zertifikat, das mir sonst woher ein Admin aus meiner Domäne gibt, verwenden. Aber ich kann als Entwickler auch einfach hergehen und mir selber eins bauen. Das machen wir nachher auch. Dieses Zertifikat muss auf allen Zielgeräten, auf denen die App installiert wird, zunächst mal in die vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen, in den Trusted Root Certification Authority aufgenommen werden oder installiert sein. Das Schöne an dem Zertifikat ist, wenn ich das selber ausstelle, kann ich dem eine beliebige Laufzeit geben. Kann man sagen, das soll 100 Jahre laufen und dann ist die App eben 100 Jahre auf dem Gerät gültig und wird auch so lang nicht ungültig oder kann oder gesperrt. Also das ist relativ simpel. Der nicht so simple Teil ist die zweite Hälfte da unten. Gerät muss für Sideloading vorbereitet sein. Gibt verschiedene Voraussetzungen, schauen wir uns gleich auch nochmal im Detail an. Grob gesagt, das Gerät muss entweder Mitglied in einer Domäne sein, oder über einen Lizenzschlüssel für Sideloading aktiviert werden. Ja? Ja. Wenn das Zertifikat ausgelaufen ist, kann ich die App nicht mehr starten. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen es nämlich gleich im Vergleich zu Phone, da läuft das nämlich ein bisschen anders. Das Zertifikat muss gültig sein, das wird bei jedem Start gecheckt. Gerät für Sideloading vorbereitet, also entweder eine Domäne oder ich muss es für Sideloading mit einem Lizenzschlüssel aktiviert haben. Und, das ist auch nicht immer ganz so transparent, ich muss auf dem Gerät eine Gruppenrichtlinie setzen, nämlich auf Deutsch heißt die Installation aller vertrauenswürdigen Anwendungen zulassen oder allow all trusted apps to install. Die muss aktiviert sein, die ist standardmäßig auf allen Windows 8 Installationen deaktiviert. Auch das machen wir gleich live. Das ist so ein bisschen Breaking News, das mit der Mitglied oder Domäne. Wer das bisher in den letzten 2 Jahren verfolgt hat, das war nicht immer so. Mai 2014, war das so, dass ich immer diese Sideloading-Schlüssel irgendwo herkaufen musste. Und da gab es so ganz komische Lizenzmodelle, da konnte man so 100 Packs kaufen und jeder war frustriert, gesagt, ich will einfach Sideloading, lasst mich das tun, was ist da los? Diese Restriktion haben wir seit Mai 2014 nicht mehr. Das heißt, ich muss einfach nur in einer Domäne sein. Und wenn ich das bin, brauche ich keine Sideloading-Aktivierungsschlüssel und überhaupt nichts mehr. Und damit ich in der Domäne sein kann, das wissen Sie wahrscheinlich, muss ich entweder eine Windows Pro-Edition haben oder eine Enterprise-Edition. Die beiden Versionen von Windows dürfen in Domänen Mitglied werden. Dann muss ich mich um nichts weiteres kümmern. Für die anderen Fälle schauen wir uns gleich noch auf einer separaten Folie noch an. Demgegenüber steht Windows Phone. Bei Windows Phone ist dieser Zertifizierungsprozess oder dieses Zertifikat, dieser Beschaffungsprozess ein bisschen ein anderer. Zum einen muss ich zwingend einen Unternehmensaccount haben, für Windows Phone-Entwicklung. Der kostet inzwischen einmalig auf Lebenszeit 75 Euro in Deutschland oder 99 Dollar in den USA. Wenn ich diesen Unternehmensaccount habe, dann bekomme ich eine Unternehmens-ID und mit dieser Unternehmens-ID kann ich von Symantec und nur von Symantec ein Sideloading-Zertifikat anfordern. Und dieses Zertifikat wird ebenfalls für die Signierung des Pakets und für die spätere Installation gebraucht. Also ich signiere das Paket damit und muss dieses Zertifikat installiert haben auf dem Endgerät. Das hat eine Unschönheit, die Laufzeit von Symantec-Zertifikaten ist immer 1 Jahr. Das heißt, nach 1 Jahr muss ich das Zertifikat entweder erneuern oder die App funktioniert nicht mehr. Ich muss also in dem Fall wirklich jährlich dieses Zertifikat kaufen, kostet mich 299 Dollar pro Jahr. Auch da, wie gesagt, der Hinweis, wir hoffen mit der nächsten Vereinheitlichungswelle, dass das zusammengeführt wird mit den sonstigen Windows-Apps. Schauen wir uns kurz nochmal die Details an für die Windows-Version und Lizenzschlüssel. Also ich habe schon gesagt, wenn ich Windows 8.1 Pro oder Enterprise habe und Mitglied einer Domäne bin, das muss zwingend voraus vorhanden sein, muss ich mich um gar nichts kümmern. Das ist eine Einstellung, Gruppenrichtlinie setzen, erledigt, Haken dran an das Thema Sideloading. Wenn ich eine von folgenden Programmen bin, also Enterprise Agreement, Subscription Agreement oder eins von diesen Schulprogrammen bin, dann kann ich mir für Nicht-Pro- oder Nicht-Enterprise-Windows-Versionen, zum Beispiel für Windows-RT-Geräte oder normale Windows-Geräte, die keine Pro sind, kostenlos einen Lizenzschlüssel anfordern und der ist für beliebig viele Geräte gültig. Habe also ein bisschen administrativen Aufwand, zahle aber nichts. Dritter Fall ist, ich bin in keinem dieser Programme, möchte als Independent-Entwickler auf ein Lumia 2520 Windows-RT-Gerät eine App-Site loaden für einen kleinen Kunden von mir oder sonst irgendwen, dann muss ich einmalig diesen Site-Loading-Key für $100 kaufen, der mich dazu berechtigt, eine unbegrenzte Anzahl an Geräten zu beliefern mit meiner App. Und das Ganze wird über das Open-License-Programm abgewickelt. Also das sind die drei Wege, je nachdem, in welcher Lizenzform ich unterwegs bin. Für die meisten Unternehmen ist dieser erste Weg der einfachste, weil die eh schon ihre Geräte in irgendwelchen Domänen verwalten. Also wir hatten bisher bei uns noch keinen Fall, wo wir diesen Sideloading-Key tatsächlich für einen Kunden kaufen mussten. Wir waren immer in einem von den ersten beiden Programmen unterwegs. Ja, wie funktioniert es beim Phone? Wenn ich im Store bin, auf meinem Store-Dashboard und ich einen Unternehmensaccount habe, was man hier dran erkennen kann, Account to this Company, dann kann ich für, dann ist eins wichtig, also erstmal dieser Publisher-Name, der hier steht, den sollte ich mir gut überlegen, denn der wird als Autor für alle Apps dann, die ich über Sideloading verteile, auch angezeigt. Also da muss ich sicher sein, dass das rechtlich der richtige ist, das kann ich hinterher nicht mehr ändern. Und ich habe dann, wenn ich auf dieses, die ganzen Links habe ich alle später in den Ressourcen, also keine Angst, Folien werden eh verteilt. Das kommt alles. Ich habe jetzt hier links diese Symantec-ID, die steht in meinem Dashboard und mit dieser Symantec-ID kann ich jetzt auf der Symantec-Webseite das Zertifikat anfordern. Was ich noch dazu eingeben muss, ist die primäre E-Mail-Adresse, die in dem Account hinterlegt ist. Auch da muss ich sicherstellen, dass das nicht irgendwie die Sekretärin ist, alles schon erlebt, die dann diese E-Mails löscht, weil sie sie für Spam hält. Denn auf diese E-Mail wird das fertige Zertifikat gesendet. Das Unternehmen muss einmal zustimmen, da kommt eine E-Mail, muss sagen, okay, ja, das war ernst gemeint, dieser Zertifikat, sie will das wirklich haben, muss natürlich auch irgendwann mal zahlen. Und dann wird ein Private Key und Zertifikat erstellt, und zwar auf dem Rechner, wo ich dieses Zertifikat runtergeladen habe. Und das kann ich da, wenn es fertig ist, schon wegbewegen, aber es muss auf dieser einen Maschine sein. Also nicht einfach irgendwem diese E-Mail ins Nirvana schicken, das kommt da an, ich mache es auf und habe Pech gehabt und bekomme es von dieser Maschine nicht mehr runter, sondern dieser ganze Prozess mit der E-Mail, die hinterlegt ist, das sollte wirklich ein Entwickler oder ein IT-Pro machen und nicht irgendwo im Management passieren, weil da kann so viel schief gehen, dass diese E-Mail verschütt geht oder das Zertifikat auf die falschen Rechner runtergeladen wird. Dann muss man auf der physikalischen Maschine der Sekretärin dann den tatsächlichen Private Key Request machen, weil es wirklich nur noch auf diese Maschine geht. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ansonsten dauert das natürlich ein paar Tage, weil dann tatsächlich die Identität des Unternehmens geprüft wird, Bezahlung dann durchgeführt wird und irgendwann bekommt man den dann zugeschickt. Ich glaube, bei uns hat es 2 Werktage gedauert. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich habe jetzt so ein Phone-Zertifikat hier mal beispielhaft da. Was haben wir da für Bestandteile? Wir haben die Publisher-ID. Das ist im Prinzip die ID, die vom Windows-Store vergeben wird für meinen Account. Ich habe einen Publisher-Name, den ich dann auch verwenden muss als Publisher-ID in allen meinen Apps. Das muss identisch sein. Haben Herausgeber, ist in dem Fall immer Symantec. Ein Gültigkeitszeitraum, wie gesagt, immer maximal ein Jahr. Und einen Verwendungszweck, und da ist eben wichtig, dass dieser erste hier mit auftaucht, Code Signing, weil das ist das, was ich im Wesentlichen mit diesem Zertifikat machen möchte. So. Ja. Wenn ich jetzt dieses Zertifikat von Symantec bekommen habe, ist die Reise noch nicht ganz vorbei, um tatsächlich sideloaden zu können. In der Vorbereitung muss ich nämlich aus diesem Zertifikat einen sogenannten App-Enrollment-Token mir generieren lassen. Dafür gibt es ein Tool, schauen wir uns nachher auch an, den AET-Generator. Da schmeiße ich eine PFX-Datei, die ich aus dem Semantic-Zertifikat erstellen kann, rein. Und der erzeugt mir so eine AET. Und diese AET-Datei, die verteile ich dann auf alle Geräte, die diese Apps nutzen wollen oder diese Apps installieren wollen, die ich baue. Auf die kommt also, ich verschicke nicht das Zertifikat, sondern ich verschicke diesen App-Enrollment-Token an das Gerät. Das Coole bei der Windows Phone Story ist, das kann ich machen, wie ich Lust habe. Also während bei der Windows Story das ein relativ technischer Prozess ist, ich muss per PowerShell irgendwie Zertifikate installieren und Apps installieren, ist das hier relativ simpel. Sobald ich als Entwickler einmal dieses AET generiert habe, und das gilt dann übrigens für alle meine Apps, das muss ich nicht pro App machen, sondern ich mache ein AET und das kann ich verteilen, wie ich Lust habe. Wenn ich den Komfort habe, eine MDM-Lösung wie Intune zu haben, kann ich es darüber komplett managed machen. Ich kann es aber auch unmanaged verteilen. Das heißt, im primitivsten Fall verschicke ich dieses AET an den Benutzer per E-Mail als Anhang. Der klickt da drauf und da hat damit diesen Enrollment-Token installiert und kann beliebig viele Apps, die ich ihm hinterher dann schicke, einfach auch installieren auf den Geräten mit einer Laufzeit eben von maximal einem Jahr. Wir haben bei uns interne Lösung, wenn wir Apps Kunden zum Testen zur Verfügung stellen, dann signieren wir die auch mit so einem AET und haben dann einfach eine Webseite, die passwortgeschützt ist, pro Kunde. Und auf dieser Webseite sieht er eine Liste von allen seinen Builds, die er installieren kann zum Testen. Er hat ein einziges Mal das AET installiert und kann einfach auf die App, auf das AET draufklicken, auf eine Webseite mit dem Phone und kann darüber die Apps installieren. Das heißt, er braucht nicht das ganze Developer-Tooling von Windows Phone zu installieren, um Testpakete ausliefern zu können, sondern das hauen wir einfach auf eine Webseite drauf und verlinken die. Also relativ simpel zum Verteilen. Was passiert? Dieses AET wird jedes Mal angezogen vom System, wenn ich eine von den mit der AET signierten oder mit der AET Publisher-ID signierten App versuche zu starten, wird auf eine gültige Signatur und auf ein Ablaufdatum geprüft. Publisher-ID, AET und Apps müssen natürlich identisch sein, sonst klickt er das nicht. Und das passiert bei jedem App-Start zwingend. Und wenn eine von beiden Prüfungen fehlschlägt, also entweder Signatur ungültig ist, weil ich es revoked habe, weil ich es zurückgenommen habe oder weil es abgelaufen ist, dann startet eben die App nicht und ich kann natürlich auch keine neuen Apps installieren. Ja, gehen wir mal in den Workflow. Build, Test, Prepare, Deploy, Manage typischerweise. Die ersten drei finden auf unserem Entwickler-PC statt oder auf einem Build-Server und die anderen auf dem Geräte der Anwender. Wenn ich Apps entwickle, die per Sideloading verteilt werden, dann ist das Schöne oder Schlechte, das kommt so ein bisschen auf die Perspektive an, es findet keine App-Zertifizierung oder Review durch Microsoft statt. Das ist ja logisch, ich lade es auch nicht in den Store, warum geht Microsoft einen feuchten Scheißdreck an, was ich in meiner App mache. Das ist mir völlig freigestellt. Bedeutet aber im Gegenzug auch, ich habe die Verantwortung dafür, was ich in meiner App mache. Und zwar die vollständige, da findet kein Sicherheitscheck mehr statt, ob ich irgendwelche illegalen APIs verwende oder irgendwelche Memory Leaks gebaut habe oder sonst irgendwas verletze. Das ist meine App. So wie ich früher Desktop-Apps entwickelt habe, kann ich tun, was ich will. Man muss aber ganz klar dazu sagen, die Windows Store-Richtlinien, die habe ich sicherheitshalber auch verlinkt hinten, sind eigentlich auch für Sideloading-Apps sinnvoll. Warum? Naja, auch wenn wir das manchmal als Restriktion empfinden, was in diesen Store-Richtlinien drinsteht, meistens haben die schon einen relativ sinnvollen Grund. Sorgen für eine bessere User Experience, für eine bessere Übersichtlichkeit, für eine bessere Performance der App. Ich sollte mir die also schon angeschaut haben, bevor ich meine erste Enterprise-App baue und nicht einfach komplett an den Ideen von dem Store und der Plattform vorbeibauen. Trotzdem habe ich natürlich eine etwas höhere Flexibilität, wenn ich Apps für Sideloading baue, denn ich darf zumindest auf der Windows-Plattform im Moment Dinge tun, die ich in der Windows-Store-App nicht tun darf. Schauen wir uns gleich an, auch welche das sind. Und es gibt aber auch ein paar Einschränkungen, nämlich bei den Push-Benachrichtigungen, auch das zeige ich gleich, weil die waren mir bisher auch nicht bewusst, bis ich einmal ganz schmerzhaft draufgestoßen bin. Da gibt es ein paar Limitierungen. Also erstmal die schönen Sachen, Sonderrechte, wir dürfen ein bisschen mehr tun. Und zwar geht es da konkret um die prozessübergreifende Kommunikation. Das ist ein Thema, ich kann mich erinnern, wo ich vor dem Launch von Windows 8 meine ersten Windows 8 Trainings gehalten habe für Unternehmenskunden, war die erste Frage immer sofort, kann ich denn aus der App heraus direkt SQL Server ansprechen? Meine Antwort war immer, nö, das ist ja auch totaler Quatsch, weil wir sind ja in einer Welt mit Web-Services, warum sollte ich das tun wollen? Dann habe ich gesagt, naja, unsere Unternehmensanwendungen arbeiten so. Wir haben auf dem Rechner eine SQL Server Instanz laufen, dann ist da eine WPF oder Windows Forms App und die greift halt direkt auf die Datenbank zu oder auf einen entfernten Datenbankserver. Und das sind alles Dinge, die plötzlich mit diesen WinRT-Apps nicht mehr ging. Das war nicht erlaubt. Ich durfte nicht auf Prozesse zugreifen, die auf meinem System liefen. Es gab keine Interprozess-Kommunikation. Das wurde groß bemängelt und entsprechend auch jetzt gelöst. Ich darf beim Sideloading eben das tun. Ich darf prozessübergreifend kommunizieren. Und das Ganze kann ich auf zwei Wegen realisieren. Der erste Weg ist der auch sofort vorgeschlagen wurde bei meinem allerersten Training, wo mich einer darauf angesprochen hat. Die einfachste Lösung aus Entwicklersicht war damals, nämlich zu sagen, naja, wenn ich nicht mit dem Prozess direkt sprechen kann, dann mache ich es halt über einen Localhost. Lass mal einen Service laufen, den ich über REST oder WCF oder Binary oder egal wie ansprechen kann, der läuft auf Localhost und dann spreche ich den aus den Apps heraus an und alles ist cool, weil dann habe ich da meine Instanz von irgendwas laufen und meine App und das wird schon klappen. Ging nicht so einfach. Localhost war unter Todesstrafe verboten in der ersten Iteration von WinRT. Das war einfach nicht erlaubt, wenngleich auch technisch möglich. Das ist jetzt erlaubt. Ich darf über Localhost kommunizieren. Der zweite Weg ist über sogenannte Brokered WinRT Components. Also die Grundidee von beiden Wegen ist, ich möchte bestehenden Code, bestehende Applikationen, die ich über viele Jahre entwickelt habe, weiterverwenden können. Typischerweise .NET-Applikation. Ein Weg, Brokered WinRT Components. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe meine App, in der ich mit der Windows Runtime arbeite. Ich habe meinen Desktop, auf dem eine .NET-Applikation läuft und ich habe dazwischen einen Broker. Dafür gibt es ein eigenes Projekt-Template in Visual Studio und dieser Broker bildet so eine Art Interface zwischen mir und diesem .NET-Teil, in dem ein Kontrakt festgelegt wird, welche Schnittstellen, welche Methoden ich aufrufen kann zwischen dieser Windows Runtime-App und der .NET-Applikation. Der Vorteil ist, man sieht es an den Pfeilen, das geht in beide Richtungen durch alle Ebenen durch. Das heißt, ich kann als App-Container über den Broker den Desktop etwas fragen, gib mir Daten für irgendwas und dann bekomme ich eine Antwort. Aber der Prozess, sobald er mal gestartet ist, nämlich diese Desktop-Applikation, kann das auch rückwärts tun. Das heißt, die kann auch eine WinRT-App aktivieren und der Daten übergeben. Das funktioniert in beide Richtungen. Demgegenüber steht mal dieser klassischere Weg, der formerly known Hack. Das Ganze über einen Local Service, über Local Host zu machen, da habe ich eben einen Service, den ich im System installiert habe, der auch kommunizieren kann. Das Ganze natürlich in beide Richtungen. Der Service kann keinen Callback machen an die Runtime-App. Das ist ein reiner Dienst, der da läuft. Ich kann nur den Service pullen und ihn Dinge fragen und dann auf Antworten warten. So. Duplex läuft nicht, das muss ich mit einem Broker machen. Ja. Ich kann dir natürlich alle x Zeiteinheiten irgendwas fragen, kann also so ein Pseudo-Push machen, aber wenn ich ein echtes Push möchte, muss ich es mit einem Broker machen. Nochmal im Vergleich, nur damit man ein bisschen so die Vor- und Nachteile sieht. Das Network Loopback, wie gesagt, technisch schon möglich seit Windows 8. Die Brokered Components kamen erst mit dem Update für Windows 8.1 neu dazu. Diese Brokered Runtime Components, die werden mit WinRT anprogrammiert. Das heißt, ich habe das Interface wird mit WinRT Datentypen auch ausdefiniert. Das ist kein C#. Während bei dem Network Loopback ich natürlich beliebig arbeiten kann. Hier steht es WCF und REST. Ich könnte auch eine Binary Service schreiben oder ein beliebiges Format natürlich dafür wählen. Vorteil von WinRT Brokered Components, die laden die Komponenten nach Bedarf. Das heißt, der Service muss nicht vorab installiert und running sein und permanent Systemressourcen verbrauchen, sondern er kann on-demand gestartet werden. Und die App kann, wie gesagt, über Callbacks aktiviert werden. Während natürlich beim Network Loopback der Service permanent laufen muss und ich das auch nicht zurückcallen kann. Der Grund übrigens, warum das ursprünglich überhaupt nicht erlaubt war und für Windows Store Apps immer noch nicht erlaubt ist, ist ein relativ einfacher. Die grundsätzliche Idee von einer App, die über einen App Store verteilt wird, ist, dass ich ein autarkes, getestetes signiertes Stück Software von einem Marktplatz bekomme und damit die Garantie, dass es A sauber ist und B standalone funktioniert. Das ist so eines der Grundprinzipien von einem App Store. In dem Moment, wo ich sage, meine App hängt von einem Service ab, der vielleicht oder vielleicht auch nicht bei einem Kunden installiert ist, breche ich einfach so ein grundsätzliches, fundamentales Prinzip von so einem App Store und kann natürlich darüber auch Funktionalität und Code reinreichen, der nicht durch den App Store geht. Das ist der Grund, warum es grundsätzlich erstmal verboten ist. Wie gesagt, jetzt funktioniert das Ganze. Ja, das ist der schöne Teil, wir können jetzt ein bisschen mehr machen. Jetzt kommt eine kleine Einschränkung und zwar bei den Push-Benachrichtigungen. Wir haben im Moment zwei konkurrierende Systeme für Push-Benachrichtigungen in der Windows-Welt. Das eine ist der Windows Notification Service, WNS. Das ist der Notification Service für Push-Nachrichten für Windows 8 und jetzt auch für Windows Phone 8.1. Und wir haben sozusagen den klassischen Push-Service MPN, Microsoft Push Notifications, der ursprünglich für Windows Phone gebaut war, also für Windows Phone 8.0 und alle Silverlight-basierten Apps. So, was sind meine Einschränkungen? Wenn ich eine Windows Runtime-App baue, dann kann ich nur WNS benutzen, klar. Das ist der Push-Service für Windows. Wenn ich eine Windows Phone Silverlight-App baue, also ein XAP-Paket entwickle gegen die Silverlight Runtime, dann kann ich beides unterstützen, dann habe ich die Wahl. Wenn ich 8.1 eine 8.1-App baue, dann eben WNS und bei 8.0 kann ich es mir aussuchen. Jetzt gibt es die Einschränkung, wenn ich eine Windows Runtime Phone App baue, also ein AppX-Paket baue, gegen die Windows Runtime Phone entwickle für 8.1 und, das muss man dazu sagen, und ich das Ganze mit einem Symantec-Zertifikat signieren möchte, weil ich diese Phone App sideloaden möchte, dann kann ich aktuell keine Push-Notifications verwenden. Wenn ich eine Store-App baue, ist das kein Problem, da funktioniert das, wird es nicht von Symantec entwickelt. Aber das muss man wirklich wissen. Wenn Sie jetzt planen, eine Phone-App zu bauen, die per Sideloading verteilt werden soll und Push-Notifications nutzt, müssen Sie das mit der Phone Silverlight Runtime bauen. Das wird nicht mit WNRT funktionieren. Ja. Testing, ganz wichtig, das Ding geht nicht durch den Store-Review-Prozess. Das heißt, ich muss irgendwie anders mir ein Quality-Gate neben meinem normalen Testing noch daneben stellen. Und da kommt das WAC bzw. das MPTK ins Spiel. Das sind beides Test-Kits, einmal für Windows Runtime, einmal für Silverlight-Applikationen, mit denen ich einen Store-ähnlichen Qualitätscheck über meine App-Pakete laufen lassen kann, bevor ich sie veröffentliche. Da werde ich auf solche Dinge hingewiesen wie dass mein Tombstoning, also mein Lifecycle-Handling für meine App zum Beispiel nicht sauber implementiert ist und oder dass mein Manifestdatei nicht vollständig deklariert ist, solche Dinge. Also das ist ganz, ganz wichtig. Je mehr ich diese Managed-Welt von einem Store verlasse, desto mehr muss ich selber dafür Sorge tragen, dass ich die Qualität hochhalte. Denn nur weil eine App per Sideloading kommt, heißt es nicht, dass ein Benutzer zwingend einen anderen Maßstab an die App anlegt. Das Ding wird am Ende immer noch auf dem Telefon oder auf einem Tablet ausgerollt und auf dem Telefon, auf dem Tablet konkurriere ich immer noch mit den Consumer-Apps. Es wird eine ähnliche User Experience erwartet. Das heißt, ich muss hier schauen, dass meine Qualität einfach passt. So. Ja, Vorbereitung. Jetzt haben wir eine App gebaut in Visual Studio. Jetzt will ich sie in Richtung Gerät pushen. Was muss ich tun? Der erste Schritt ist, ich muss die App signieren. Wir haben gesehen, es gibt zwei verschiedene Zertifikatstypen, je nachdem, ob ich Windows oder Windows Phone mache. In beiden Fällen muss ich aber mein App-Paket signieren. Was ich dabei beachten muss, grundsätzlich in dieser Package-App-Manifest-Datei, muss ich den Herausgeber identisch setzen wie der in meinem Zertifikat hinterlegt ist, sonst knallt es sofort bei der Signierung schon. Zusätzlich muss ich aus dem Zertifikat eine sogenannte PFX, Personal Information Exchange, Datei erstellen, denn mit dieser PFX-Datei wird tatsächlich signiert, nicht mit dem Zertifikat selber. Schauen wir uns gleich aber im Tooling entsprechend auch nochmal an. Wenn ich jetzt signiert habe, ich habe mein Zertifikat organisiert, ich habe mein App-Paket gebaut, ich habe es getestet, es ist signiert, dann muss ich auf meinen Geräten zwei verschiedene Workflows anstoßen. Und eines bei Windows muss ich sicherstellen, dass diese Gruppenrichtlinie, die wir vorher schon in den Voraussetzungen gesehen haben, richtig gesetzt ist. Ich muss das Zertifikat an den richtigen Ort installieren, nämlich Trusted Root Certification Authority. Und am Schluss installiere ich dann das App-Paket per PowerShell. Da gibt es zwei Varianten, die sehen wir gleich nochmal im Detail. Beim Phone ist es wieder einfacher. Ich muss zwar für das Zertifikat zahlen, haben wir gelernt, dafür ist dann das tatsächliche Deployen einfacher. Nachdem ich dieses App-Enrollment-Token installiert habe, über einen beliebigen Kanal, E-Mail, Webseite oder ein MDM-Tool, installiere ich das App-Paket auf genau die gleiche flexible Art und Weise. Ich verschicke es im einfachsten Fall per E-Mail, lade es von der Webseite runter oder, wenn ich den Komfort habe, nutze eben ein MDM-Tool, das dann die Apps auch pushen kann. Wenn ich das Ganze für Windows mache, gibt es zwei Deployment-Varianten. Und zwar unabhängig, ob ich das managed oder manuell mache. Ich kann wählen, ob ich eine App installieren oder provisionieren möchte. Wenn ich eine App installiere, dann wird diese App, wie es auch durch den Store bei der Installation passiert, eben für einen Benutzer installiert. Benötigt keine Administratorenrechte. Ich brauche welche, um das Zertifikat zu installieren. Ich brauche aber keine, um Apps zu installieren, grundsätzlich. Und ich kann eben per Sideloading oder über den Windows Store die Apps beziehen bei der Installation. Wenn ich das selber mache, kann ich wählen zwischen der PowerShell oder eben den MDM-Agenten, den ich über ein beliebiges MDM-Tool dann ansprechen kann. Bei der Provisionierung funktioniert es ein bisschen anders. Die Idee von Provisionierung ist, ich lade eine App auf ein Gerät, benutze unabhängig, steht also allen Benutzern zur Verfügung. Dafür benötige ich Administrationsrechte. Die Option gibt es auch nur für Sideloading, nicht wenn ich aus dem Store etwas runterlade. Da ist es immer pro Benutzer. Typischerweise würde man sowas im Rahmen von einer System-Image-Erstellung verwenden. Also ich sage, ich möchte für ein Image, das an Außendienstmitarbeiter ausgerollt wird, eben ein bestimmtes Set an Applikationen, die vorinstalliert sind, haben und dann packe ich das über das, zum Beispiel über das DISM-Tool in mein System-Image rein. Ich kann es aber auch, wenn ich das Ganze manuell machen möchte oder zum Beispiel über System Center, eben mit PowerShell-Commandlets auch provisionieren auf Maschinen, sodass jeder Benutzer die App erhält. Ja, hier ist nochmal der Vollständigkeit halber, das probieren wir aber gleich aus, eine Liste von PowerShell-Befehlen, die zur Verfügung stehen, um App-Pakete zu installieren. Ich kann über getAppXpackage kann ich mir App-IDs holen von bestimmten App-Paketen, kann sie darüber entfernen, kann mir Logs laden. Das geht alles über PowerShell, kann also entsprechend automatisiert werden. Und bei der Provisionierung habe ich eben Befehle, um zum Hinzufügen, Abrufen und Entfernen von Paketen. Ja, Zeit für eine Live-Demo. Jetzt habe ich ungefähr 20 Slides durchgehauen. Jetzt machen wir es mal live. Für die Live-Demo habe ich ein kleines How-To erstellt. Einmal für mich zum Üben, aber vor allem später für Sie, wenn Sie die Folien runterladen, wo wirklich nicht so abstrakt wie eben in den Prozessbeschreibungen, sondern wirklich jede einzelne Zeile von was Sie tun müssen, Schritt für Schritt drinsteht. Ich zeige das nur mal kurz in Übersicht. Also es fängt an mit, ich check, was mein Publisher-Name in dem Manifest ist, erstelle mir dann über das Tool MakeCert ein eigenes Zertifikat. Wichtig ist immer, und das ist ein gewisser Rechercheaufwand am Anfang, wo liegen denn die ganzen Tools? Die liegen relativ verstreut an verschiedenen Orten, also das MakeCert zum Beispiel in den Microsoft SDKs für Windows. Aus diesem Zertifikat, das ich mit dem MakeCert erstelle, erzeuge ich mir dann eine PFX-Datei. Das App-Paket erstelle ich mir in Visual Studio und am Schluss signiere ich dann mit dem Sign-Tool und der PFX-Datei das App-Paket, um dann mit dem Cert-Util, oder ich kann es auch einfach nur doppelklicken, das Zertifikat auf der Zielmaschine zu installieren. Dazu muss ich Admin sein. Setze die Gruppenrichtlinie, dazu muss ich auch Admin sein. Und dann kann ich als Nicht-Admin alle Apps installieren, die eben mit diesem Zertifikat signiert wurden. Also gehen wir es mal an. Ich habe hier eine Universal-App, hat also eine Windows-Komponente, Windows-Phone-Komponente. Erster Schritt ist, dass ich mir für das Sideloading grundsätzlich ein Zertifikat erstelle mit dem MakeCert Utility. Wenn man sich diesen Befehl nochmal anschaut, hier auf der Folie, MakeCert bla bla bla, und dann kommt irgendwann mal so eine lange Zahlenfolge. Diese lange Zahlenfolge ist der Typ, der Zweck des Zertifikats, das ich erstellen möchte. Das ist die ID für Code Signing. Ich möchte also ein Code-Signing-Zertifikat erstellen. Da ich mir die Zahl inzwischen immer noch nicht merken kann, kopiere ich mir diesen einen Befehl raus. Das Ganze funktioniert mit Command-Line, mit Admin-Rechten. Ich möchte jetzt hier ein Zertifikat erstellen. Ich erkläre es nochmal kurz in PowerPoint, das ist etwas besser zu sehen. Ein Zertifikat erstellen für die Publisher-ID Philipp Bauknecht. Das Ganze soll eben für den Verwendungszweck Code Signing sein. Der Ablaufdatum für das Zertifikat ist 2050, weil ich davor habe, in Rente zu gehen. Das Ganze verwendet soll einen Private Key gleich mit generieren und eine Zertifikatdatei. Das ist das, was das Tool gleich machen soll. Füllen wir es mal aus. Ich muss jetzt als erstes ein Kennwort vergeben für den Key und dann noch für den privaten Schlüssel. Und wenn ich jetzt in den gleichen Ordner reinschaue, dann habe ich hier eben neben meinen Tools, die ich mir alle in den Ordner schon mal vorkopiert habe, damit ich jetzt nicht überall in diesen SDKs rumsuchen muss, eben eine Zertifikatdatei und einen Private Key, den ich jetzt im nächsten Schritt in eine PFX-Datei umwandeln kann, denn mit der PFX-Datei signiere ich tatsächlich meine App-Paket. So, PFX, dafür gibt es ein Tool, das nennt sich PVK2PFX, das liegt wieder woanders, auch das in dem Guide beschrieben, mit dem ich aus meiner PVK und meinem Zertifikat eine PFX-Datei bauen kann. Probieren wir es aus. Dazu muss ich jetzt nochmal den Private Key Passwort eingeben. Und jetzt habe ich eine PFX-Datei. Und diese PFX-Datei, die kann ich jetzt dem Sign-Tool geben, um mit dem Sign-Tool aus einem AppX-Paket und der PFX-Datei ein signiertes AppX-Paket zu erstellen. Dazu brauche ich erstmal ein Paket. Das generiere ich mir hier mit einem Rechtsklick auf dem Projekt Store Create App Package. Wichtig ist, ich möchte es natürlich nicht in den Store laden, sondern ich nehme hier die Option No, die wir bisher vielleicht für Testing genommen haben. Steht hier aber auch in der Beschreibung, ich kann damit wunderbar auch Sideloading betreiben. Also generiere ich mir damit jetzt ein unsigniertes Paket. Great. Da ist es. Was mich interessiert, ist die generierte AppX-Datei. Die restlichen Dateien, das PowerShell-Skript, das jetzt hier zu sehen ist, und diese Zertifikatdatei, das sind ist das PowerShell-Skript, um das als Entwicklerpaket zu installieren. Dann läuft es aber, wie gesagt, nur einen Monat. Das möchte ich nicht, ich möchte sideloaden, also hole ich mir die AppX-Datei hier mal in den gleichen Ordner, dann bleibt es übersichtlich. So, das brauchen wir nicht. Okay, also jetzt habe ich die FX-Datei unsigniert. Ich habe eine PFX-Datei und mit den beiden kann ich jetzt tatsächlich mein Paket signieren. So, auch dafür gibt es natürlich ein Skript. Das ist das Sign-Tool. Das habe ich mir auch schon in den Ordner gelegt. Und das Sign-Tool signiert jetzt mit dem SHA-256-Algorithmus und der PFX-Datei, diese AppX-Datei, die ich hier angegeben habe. Probieren wir es aus. Hat nicht gemeckert. Wenn ich jetzt aktualisiere, ist nichts viel passiert, außer dass diese AppX-Datei jetzt signiert sein müsste, mit Hilfe von dieser PFX-Datei. So, jetzt habe ich aus Entwicklerseite alles getan, was ich tun muss. Ich habe ein fertiges, gültiges, signiertes AppX-Paket. Jetzt muss ich auf den Client drüber wechseln und dafür Sorge tragen, dass erstmal die Gruppenrichtlinie richtig gesetzt ist, dass ich überhaupt Apps installieren darf. Und das Zweite ist, ich muss das Zertifikat noch installieren. Dazu öffne ich jetzt bei mir einmal den Gruppenrichtlinien-Editor. Das ist in der deutschen Version in administrative Vorlagen, Windows-Komponenten, Bereitstellung von App-Paketen und dann gibt es hier eine Einstellung Installation aller vertrauenswürdigen Apps zulassen. Und die standardmäßig deaktiviert, die muss ich aktivieren. So, dann muss ich das Zertifikat installieren. Doppelklick darauf, Zertifikat installieren. Das Ganze kommt jetzt hier eben in vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen. Ja, das möchte ich installieren. Okay. Jetzt habe ich mein Client vorbereitet, Zertifikat ist am Start. Ich darf sideloaden, weil ich die Gruppenrichtlinie gesetzt habe. Ich habe ein gültiges signiertes Paket. Jetzt muss ich es nur noch installieren. Und das Ganze mache ich per per PowerShell. Mal in den richtigen Ordner gehen. Ups. Und zwar gibt es da ein Add AppX Package und dem muss ich sagen, welches Paket installiert werden soll. Das ist in meinem Fall das Sideloading Sample.appX. Und ich bekomme eine Fehlermeldung. Warum? Endet doch mit einem Stammzertifikat. Das habe ich das jetzt in das falschen. Das ist in die falsche Zertifikatspeicher gelegt. Per Command Line probieren. So. Wurde zum Speicher hinzugefügt. Das probieren wir es nochmal. Ob ich das jetzt tun darf. Add App X Package Sideloading Sample App X. Jetzt sieht es besser aus. Schauen wir mal, ob es da ist. Ist es noch nicht. Super. Na, er macht's aber. Wo ist das jetzt hin? Also er hat es installiert. Ups. Aber er zeigt es nicht an. Also eigentlich ist es jetzt da, wenn das Demo geklappt hätte. Wir stellen uns alle vor, dass hier vielleicht nach einem Neustart eine App auftaucht. Denn eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Er hat auch keine Fehlermeldung mehr gebracht. Das ist jetzt Schritt für Schritt genau der Workflow, den ich minimal unternehmen muss, um als Entwickler einfach mal eine App zu sideloaden. Mit der Laufzeit 2050. Also so lange kann der Benutzer jetzt von der Maschine die App, wenn er sie findet, benutzen. Okay. Schauen wir uns das Ganze vielleicht nochmal für das Telefon an. Hier mal ein bisschen Ordnung schaffen. Auf dem Telefon muss ich mir zuerst, wie gesagt, diesen App-Enrollment-Token erstellen. Das mache ich aus einer PFX-Datei, die ich aus meinem Semantic-Zertifikat erstellt habe. Danach erstelle ich mein App-Paket genau gleich wie bei Windows, signiere das Paket mit einem fertigen PowerShell-Skript, das liegt hier schon in dem Windows Phone SDK build mdilapx.ps1. Da ersetze ich ein paar Parameter, nämlich ich muss die PFX-Datei spezifizieren und das Passwort für diesen Schlüssel eingeben. Wenn das Ganze signiert ist, verteile ich die AET-Datei und das signierte App-Paket dann per E-Mail zum Beispiel. Das können wir gerade mal ausprobieren. So. Was habe ich hier in dem Ordner jetzt schon drin liegen? Es liegt, ein AET-Generator, das ist das Tool, um eine AET-Datei zu erzeugen. Ich habe mir dieses Build-Skript mit dem kryptischen Namen, das PowerShell-Skript hier schon rüber kopiert, damit es ein bisschen einfacher ist. Wir haben ein unsigniertes App-Paket und wir haben von Symantec die PFX-Datei. Und jetzt kann ich hier per Command-Line eben den AET-Generator anstoßen. Was ich dem übergeben muss, ist die PFX-Datei und das Passwort für diese PFX-Datei, das jetzt jeder kennt. Was ich dann bekomme, ist drei Varianten von dieser AET-Datei. Wenn ich ein AppX-Paket unterstützen möchte, verschicke ich die AET-X-Datei per E-Mail. Und jetzt kann ich hier dieses PowerShell-Skript ausführen, das bearbeite ich aber mal kurz, dass man sieht, wie das aussieht. In diesem PowerShell-Skript muss ich jetzt hier auch einmal die PFX-Datei, die ich zur Generierung von der AET-Datei verwendet habe, und das Passwort hinterlegen. Und wenn ich das laufen lasse, dann fragt er mich jetzt, welches Paket ich signieren will, wähle meine AppX-Datei aus. Dann dauert es einen kleinen Moment. Und Er fängt an, das zu signieren. Das sieht immer cool aus. So. Und ich bekomme jetzt einen Output-Ordner, wo die signierte AppX-Datei drinsteht. Das zusammen mit der AET-Datei schicke ich dann auf mein Device. Ich habe die E-Mail jetzt hier schon losgeschickt, weil ich nicht ganz sicher war, wie die Internetverbindung hier unten ist. Und wechsle jetzt hier mal rüber auf das Telefon. Da ist es. Dort habe ich meine E-Mail. In der E-Mail ist die AETX-Datei drin und die signierte App. Ups, jetzt kommt eine. Ich installiere erst die AETX-Datei. Da wird jetzt meine Publisher-ID auch nochmal angezeigt, mit der ich das Semantic-Zertifikat erstellt habe. Das füge ich hinzu. Und danach kann ich dann die Company-App installieren. Und wenn hier jetzt das einigermaßen geklappt hat, sollte ich, hier hat es geklappt, meine App starten können. Wie gesagt, Limitierung ist, Limitierung ist, diese Semantic-Zertifikate laufen immer nur ein Jahr. Und wenn wir hier unmanaged, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, einfach die Apps per E-Mail verschicken oder auf einer Webseite drauf haben, dann muss ich natürlich selber dafür Sorge tragen, was passiert denn, wenn das Zertifikat abläuft. Ich muss den Benutzern dann rechtzeitig eine neue AET-Datei ausrollen, sonst hören die Apps auf zu funktionieren. Also da muss ich ein bisschen aufpassen, sonst frustriere ich meine Leute natürlich. Wenn ich ein MDM-Tool habe, passiert das automatisch. Also Windows Intune, dem kann ich ein neues AET-X geben und das rollt das dann für mich auf alle Geräte aus. Du hattest eine Frage. Die App kann die gleiche sein, über die Publisher-ID ist es dann gelinkt. Also ich muss nur das App-Enrollment-Token erneuern. Genau. Man sieht also auch die Limitierung, die ich habe, wenn ich hier unmanaged auf Windows Phone arbeite mit dem Sideloading. Wir verwenden das bei uns, wie gesagt, hauptsächlich darüber, unseren Kunden möglichst unkompliziert, ohne dass die das ganze Windows Phone-Tooling installieren zu müssen, Apps zum längeren Testen, Versionen vergleichen, solche Sachen auszurollen. Wann immer man das produktive Unternehmen einsetzt, würde ich zumindest bei Windows Phone sagen, man braucht auf jeden Fall irgendeine MDM-Lösung, weil sonst wird man ja wahnsinnig, wenn man das alles manuell macht mit diesen ständigen Erneuerungen. Und man kann ja auch nicht sicher sein, dass wenn ich eine AETX-Datei per E-Mail verschicke, dass die jeder bekommt und startet. Also das ist kein guter Workflow, wenn ich da mehr als einen Kunden da draußen habe, der damit produktiv arbeiten soll. Okay. Management. So ein bisschen was möchte ich zum Management auch sagen. Wir haben ja gerade die Grenzen gesehen von den manuellen Arbeiten. Grundsätzlich ist der Workflow immer der, ich muss Geräte enrollen, registrieren in einem MDM-Tool. Windows 8.1, Windows Phone 8.0, Windows Phone 8.1 unterstützen OMADM, das steht für Open Mobile Alliance Device Management. Das ist eine Standardisierung für MDM-Lösungen, mit denen ich solche Geräte enrollen und verwalten kann. Typischerweise sind das eben dann Werkzeuge wie Intune, Mobile Iron, iWatch, mit denen ich das dann tun kann. Und darüber könnte ich dann nicht nur die Apps ausrollen, sondern eben auch so Sachen wie Richtlinien, benötigte Schlüssel, neue AETX-Dateien, Zertifikate per Push auf die Geräte übertragen und damit sicherstellen, dass die Anwender immer mit meiner App arbeiten können, weil sie immer auf dem neuesten Stand ist und die App nicht abläuft. Ja, ich kann natürlich auch, sobald ich das einmal geschafft habe, den Zugriff begrenzen und sagen, ich möchte so ein Windows Phone runterstrippen, sagen, der darf zum Beispiel als Anwender nicht mehr den Internet Explorer benutzen oder noch bestimmte Apps über Black und Whitelists eben anfahren. Hier nochmal eine Übersicht, Managed, Unmanaged. Wenn ich unmanaged bin, haben wir schon gesehen, über E-Mail, Browser enrolle ich mein Device, denn die Installation von einem AETX-Token ist eigentlich nichts anderes wie ein Enrollment von einem Gerät. Das ist damit für Sideloading eben bereit. In der MDM-Welt, in der Managed-Welt macht das eben entweder eine Company-Hub-App oder das MDM-Tool selber. Habe aber die Limitierung, dass ich nur mit einem MDM-Tool verbunden sein kann oder nur mit einem Enrollment-Profil verbunden sein kann. Während wenn ich unmanaged bin, also AETX-Dateien verteile, kann ich als Kunde, das würde mich zwar nicht freuen, aber ich könnte als Kunde von drei verschiedenen Agenturen natürlich Sideloading-Apps entgegennehmen und entsprechend nutzen. Dann die ganzen Management-Funktionen, Installationsmethode, Inventarisierung. Das ist natürlich alles dann dem MDM weitestgehend vorbehalten, wenn ich den Benutzer da entsprechend steuern möchte. Was man hier jetzt ein paar Mal gesehen hat, ist der Begriff Company Hub. Company Hub ist auch so ein bisschen eine nebulöse Sache. Was ist das? Ist es eine fertige App, die ich nur installieren muss? Irgendwie komisch. Naja, in den meisten Fällen ist das eine App, die ich selber baue im Unternehmen, über das ich einen eigenen App-Katalog zum Beispiel zur Verfügung stelle. Und da habe ich eben eine ganze Reihe an APIs, die ich nutzen kann, um verschiedene App-Szenarien, Installationsszenarien zu ermöglichen. Zum Beispiel kann ich in der App eben eine Liste aller bereits installierten Apps abrufen. Ich kann Apps direkt starten aus dem Company-App heraus, Apps installieren, mich registrieren, deregistrieren, also enrollen auf dem Company-Hub. Und ich kann was tun, was ganz interessant ist, ich kann das Enterprise Phone Home auslösen. Hat jemand schon mal von Enterprise Phone Home gehört? Was das ist? Nicht geschockt sein. Bei Enterprise Phone Home telefoniert das Gerät nach Hause. Und zwar sendet das Telefon die Geräte-ID, die Publisher-ID, also von einer gesideloadeten App, und die Enterprise App-ID an einen Windows Phone Service. Das ist ein zentraler Dienst von Microsoft. Und der Grund, warum es diesen Dienst gibt, ist, ich soll als Unternehmen die Möglichkeit haben, Apps zurückzunehmen, die ich einmal ausgerollt habe da draußen. Also ich habe eine App installiert, der Außendienstler ist irgendwo, macht Party und ich möchte nicht mehr, dass der meine App benutzt. Dann muss ich die Möglichkeit haben, so ein Enrollment oder so ein Deployment zurückzunehmen. Ich bekomme als Antwort, wenn ich diese Daten raussende, das passiert im Hintergrund, da muss der Entwickler nichts dafür tun, einen Status pro Unternehmen, in dem ich enrolled bin, können ja mehrere sein. Apps von ungültigen Unternehmen werden beim Installieren und Starten dann blockiert, also wenn der Service sagt, das ist invalid. Der Prozess wird täglich ausgeführt und bei jeder neuen Unternehmensregistrierung, also relativ häufig. Es kann natürlich sein, dass der fehlschlägt, weil ich gerade im Flugzeug sitze oder weil ich keinen Empfang habe oder weil ich nicht möchte, dass mein Telefon nach Hause telefoniert. Wenn der 7-mal hintereinander fehlschlagt, dieser Request gegen den Phone-Home-Prozess, dann wird die Neuinstallation von Unternehmens-Apps blockiert. Installierte Apps können aber weiterhin verwendet werden. Also die sind dann nicht geblockt, die bleiben aktiv. Nur wer jetzt ein bisschen Angst hat, was da so rüber gesendet wird, hier sind mal zwei Beispiele von einem Request und einer Response. Was da tatsächlich übertragen wird, ist also eine XML-Datei, wo drin steht ganz oben die Device-ID und dann gibt es einen Abschnitt für jeden Publisher, wo dann jeweils die Enrolled Application-IDs drinstehen für die Apps, die aus diesem Unternehmen installiert wurden. Und als Antwort bekomme ich dann einen Enterprise-Status pro Publisher, wo dann drin steht eben Valid oder invalid, und wenn hier invalid zurückkommt, dann kann ich die Apps von diesem Publisher nicht mehr starten oder neu installieren. Das wird dann unterdrückt. Ja, zusammenfassend, was haben wir jetzt gesehen? Also nicht ganz einfach, ich muss über ein paar Stationen gehen, um es tatsächlich auszurollen, aber es ist aber machbar. Also ich hatte, wo ich das allererste Mal gemacht habe, auch einen riesen Respekt davor, weil man muss durch x verschiedene Dokumentationen blättern, um das zusammenzusuchen, welche Tools man an welcher Stelle braucht. Wenn man das einmal hat, und ich hoffe, die Anleitung habe ich in den Folien gegeben, dann ist es nicht mehr schlimm. Also dann ist es eine Sache von 5 Minuten, um so eine App zu signieren und auszurollen. Prozess unterscheidet sich noch leicht zwischen Windows und Windows Phone. Im konkreten Doing, konzeptionell sind es die gleichen. Ziel ist natürlich, im Rahmen der allgemeinen Plattformkonvergenz, dass wir irgendwann auch mal eine gemeinsame Deployment-Story für beide Plattformen bekommen. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich habe noch eine ganze Reihe an Ressourcen, die kann man jetzt nicht lesen, aber wir verteilen ja die Folien hinterher, wo man alles nachlesen kann, jeden einzelnen Schritt. Ich habe dann in dieser Anleitung, die ich vorher gezeigt habe, auch überall hingeschrieben, wo die Tools denn tatsächlich liegen, dass Sie die finden können. Genau. Damit bin ich einmal durch. Will Sie nicht zu lang vom Feierabend abreichen. Haben Sie noch Fragen? Ja.
Du hattest das Company Hub für Windows Phone gerade.
Ja.
Für Windows 8 war zu Zeiten von 8.0 immer noch die Rede von Self-Service-Portal als Company App, über die ich dann weitere Apps zeitlosigmäßig einfach installieren kann. Gibt es das bei 8.1 immer noch in dem Prozess, dass ich ohne PowerShell dem Nutzer firmenintern sagen kann, okay, das ist praktisch dein Company Store mit Apps, die du selbst zeitlosen kannst?
Also mein Kenntnisstand dazu ist, die Variante zu PowerShell ist dann System Center Windows Intune, also eine MDM-Lösung, um es zu verteilen, um Gruppenrichtlinien auszurollen, um die Zertifikate auszurollen und letztlich auch die Apps auszurollen und zu aktualisieren. Weitere Fragen? Ad hoc? Keine mehr? Dann sage ich vielen Dank. Ich hoffe, es hat noch ein bisschen was genutzt. Wünsche guten Appetit und einen schönen Abend heute. Danke.